Warum habe ich dieses Thema ausgesucht? Ich habe dieses Thema ausgesucht oder vorgeschlagen heute, weil ich der Meinung bin, dass es immer wieder in den Medien aufgebauscht wird oder dass immer wieder in den Medien darüber berichtet wird und dass eigentlich die wenigsten Menschen wirklich verstehen, was hinter dem Kopftuch steckt. Und es gibt dann einige Vorurteile, von denen man dann hört, wie zum Beispiel, ja, politisches Symbol, religiöses Symbol oder das ist ja keine Pflicht oder die muslimischen Frauen, die werden ja alle gezwungen, ein Kopftuch zu tragen. Das Gute ist, für diejenigen, die der Meinung sind, es sind ja heute ja sehr viele Frauen mit Kopftuch, man kann die ja mal fragen, ob sie gezwungen worden sind. Würde mich besser gezwungen worden? Keiner? Das darf doch nicht wahr sein. Komischerweise, ich frage immer, wer alles gezwungen wurde, weil eigentlich ist meistens das Gegenteil der Fall. Meistens ist es so, zumindest in Deutschland, dass man eher von der Gesellschaft gezwungen wird, das Kopftuch auszuziehen. Sei es auf dem Arbeitsplatz, sei es in der Schule, sei es durch gesellschaftlichen Druck, sei es durch die Familie. Ja, aber wenn man, die meisten, meiner Frau ist es beispielsweise mal passiert, die geht über die Straße, und dann kommt da eine Frau und sagt, oh, Sie werden zum Kopftuch gezwungen und so weiter. Meine Frau sagt, nee, ich werde gar nicht gezwungen. Doch, Sie werden gezwungen. Ich meine, wie soll man dann weiter diskutieren? Ja? Wenn es jemand besser weiß als die Person, die selber betroffen ist, sozusagen. Ja? Jedenfalls, bevor man mit dem Thema anfängt, ist es aber ganz wichtig, weil es geht ja darum, ist das Kopftuch Pflicht im islamischen Sinne? Und dann muss man natürlich erstmal was über den Islam erklären. Weil in diesem Kontext bewegt sich ja das Thema. Und deswegen muss ich erstmal erklären, was ist Islam überhaupt? Und wann ist im Islam etwas Pflicht? Ja? Und warum reden wir eigentlich immer darüber, ob es Pflicht ist oder nicht? Man redet darüber, weil versucht wird, wie beispielsweise in Frankreich, zumindest nicht hier in Österreich wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie die Lage hier genau ist, aber wie in Frankreich wird versucht, das Kopftuch zu verbieten, aus dem öffentlichen Leben rauszuholen. Wie? Indem man sagt, das hat ja nichts mit der Religion zu tun, das ist nur eine kulturelle Erscheinung und das gibt es eigentlich nicht im Islam. Und dann fällt es nicht mehr unter die Religionsfreiheit. Und wie macht man das? Dann bringt man irgendeinen Islamgelehrten, der absolut keinen Plan vom Tuten und Blasen hat, und der erzählt dann irgendeinen vom Pferd, und die Leute sagen natürlich, ja, der kann ja nicht falsch liegen, ne? Der kommt ja aus Ägypten, der muss ja richtig liegen. Beispielsweise. Auf diese Art und Weise. Man hört dann beispielsweise, und sicherlich haben das einige schon gehört, dass man dann hört, ja, vom Kopftuch steht ja nichts im Koran. Das ist keine Pflicht, das steht nicht im Koran. Das habe ich schon so oft gehört. Ich habe damals, bevor ich Islam auch angenommen habe, habe ich schon mal diese ganzen Talkshows reingezogen im Fernsehen. Ja? Und da kam das Thema dann auch, da steht doch nichts von dem Koran. Ich habe den Koran gelesen, da steht nichts von dem Koran. Also, Kopftuch, das Wort Kopftuch steht doch nicht im Koran, weil das Wort Kopftuch ist ja ein deutsches Wort. Und der Koran ist ja auf Arabisch. Und deswegen steht das Wort Kopftuch nicht im Koran. Aber im Koran steht Alhamdulillah das Wort Hijab, das Wort Jilbab und das Wort Khimar. Drei Wörter unterschiedlicher Aussprache, aber dieselbe Bedeutung. Wäre das dreimal dasselbe Wort gewesen, hätte man vielleicht die Bedeutung umgedreht von dem einen Wort und dann hätte man es verleugnen können. Aber wenn natürlich dreimal ein unterschiedlicher Ausdruck gewählt wird, der dreimal auf dieselbe Bedeutung hinweist, dann ist es natürlich schwer, die ganze Sache zu kaschieren und zu verleugnen. Jedenfalls werde ich dann das so anfangen, ich werde erstmal darüber reden, ob es Pflicht ist, also was ist Islam, wann ist etwas Pflicht im Islam und ob es Pflicht ist. Dann werden wir darüber reden, ob es ein politisches Symbol ist oder ein religiöses Symbol, ob es Zwang ist und dann die Weisheit der Regel. Erstmal, wenn wir untersuchen, ob es Pflicht ist, dann müssen wir, wie gesagt, erstmal wissen, was der Islam überhaupt ist. Und der Islam ist erstmal, wir Muslime, und das sollte jeder Muslim auch verstehen, wir Muslime sehen unsere Religion nicht als eine neue Religion an. Wir sehen unsere Religion nicht als eine neue Religion an, sondern als eine Wiedererscheinung der Urreligion aller Propheten in ihrer vollendeten Form. Was heißt das? Das heißt, alle Propheten kamen vom selben allmächtigen Gott mit derselben grundlegenden Botschaft. Und die ist der pure, reine Monotheismus. Das heißt, dass man daran glaubt, dass Gott der ewige Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums ist. Das allein reicht aber nicht. Dass wenn man das weiß, dass man Gott nur mit den vollkommensten Eigenschaften beschreibt. Das wird vielleicht für einige ganz logisch sein, aber wir sagen zum Beispiel als Muslime ganz klar, wenn man sagt, dass Gott geboren wurde oder inkarniert wurde oder gestorben ist oder um Hilfe geschrien hat oder am siebten Tag von seiner Arbeit ruhte, dass man dann Gott mit einer negativen Eigenschaft beschrieben hat. Wenn man ihn dann nur mit diesen positiven, vollkommenen Eigenschaften beschreibt, dass man ihn dann dementsprechend als einzigen anbetet. Wenn man sich die Bibel anschaut, wird das vielen Leuten wahrscheinlich, wenn man die sich mal durchliest, ohne irgendwelche Vorurteile, ohne irgendwelche Interpretationen, die andere für jemanden vorgelegt haben, wird man dort sehr viele Parallelen sehen. Zum Beispiel Exodus 20, Vers 4, das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus Ägypten und aus dem Sklavenhaus. Du sollst dir keine Götter neben mir nehmen. Was heißt Gott? Gott heißt Anbetungsobjekt. Du sollst dir keine Götter neben mir nehmen. Du sollst sie nicht anbeten. Du sollst dir kein Bildnis nehmen von irgendetwas oben im Himmel oder unten auf der Erde oder unter dem Wasser. Du sollst ihnen nicht dienen und sollst sie nicht anbeten. Das ist genau das, was die Essenz der Botschaft ist. Das erste Gebot, was dort genannt wird. Genauso sagt Jesus laut Bibel, als er gefragt wird nach dem ersten Gebot, Hör, O Israel, dies ist das erste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, sinngemäß lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner Kraft, mit deiner ganzen Seele. Das ist, dass man für den allmächtigen Gott lebt. Und das ist das, was der Islam sagt. Und das ist, was linguistisch schon in der Wortwurzel des Wortes Islam verbunden ist. Was heißt Islam? Viele sagen, Islam heißt Frieden. Wisst ihr, was das ist? Quatsch. Islam heißt nicht Frieden. Ganz einfach. Viele Leute, die wollen irgendwie, weiß ich, Islam schönreden. Der Islam ist schön. Diese Einstellung muss ein Muslim haben. Wir müssen nicht den Leuten irgendwie das schmackhaft machen. Und das will ich hier ganz klar, ganz am Anfang mal sagen, bevor ich anfange, überhaupt vertieft in die Rede reinzugehen. Ja? Wir müssen die Wahrheit präsentieren. Der Prophet, a.s.w., hat immer die Wahrheit präsentiert. An einem Tag kommt ein Mann zu ihm, und manche Muslime können die Überlieferung nicht leiden, die sind sahih Muslim. Und er sagt zu ihm, Eina Abi, wo ist mein Vater, sagt er zu ihm. Was sagt der Prophet zu ihm? Er sagt zu ihm, dein Vater, Abuka Finnar. Der sagt, dein Vater ist in der Hölle. Er sagt, dein Vater ist in der Hölle. So, was sagt er jetzt? Sagt er jetzt zu ihm, der Mann ist wütend, der Mann geht weg. Was sagt der Prophet jetzt zu ihm? Sagt er jetzt zu ihm, ja warte, komm mal zurück, wenn du in meinen Club eintrittst, in meine Religion, dann mache ich Dua, dann mache ich ein Bittgebet, dann kommt er wieder aus der Hölle raus. Nein. Was sagt er zu ihm? Er ruft ihn zurück. Was sagt er zu ihm? Die Wahrheit. Er sagt zu ihm, Inna Abi wa Abak Finnar. Mein Vater und dein Vater sind in der Hölle. Kein Schönmachen, kein Ich bin Gott, betet mich an, sondern er sagt ganz klar das, was die Wahrheit ist. Und so muss man sein. Es ist linguistisch falsch zu sagen, Islam bedeutet Frieden. Islam bedeutet nicht Frieden. Wir glauben, dass der Islam eine Religion ist, die zum Frieden führen soll. Auch wenn sich einige Muslime nicht daran halten. Das ist wieder eine andere Sache. Es geht jetzt nur um die linguistische Bedeutung. Islam bedeutet sich Gott ergeben, sich Gott hingeben. Und da ist es uns egal, ob jemand sagt, ja, habe ich keine Lust, ich will mich nicht Gott unterwerfen. Das ist die Religion. Sich Gott ergeben, sich Gott hinzugeben. Und das ist genau das, was wir in den Verhaltensweisen von allen anerkannten Propheten des allmächtigen Gottes sehen. In der Bibel auch, für die Christen, die heute hier sind. Man braucht sich nur die Geschichte in Genesis von Abraham anzugucken, der bereit ist, für den allmächtigen Gott sich hinzugeben und was zu tun? Seinen Sohn zu opfern. Und Gott hat ihn dann davon erlöst, hat ihm ein Schlachttier geschickt. Aber er ist bereit, sich Gott hinzugeben, weil er sagt, ich muss den Willen Gottes machen. Und sein Sohn Ismael, der geschlachtet werden soll, der sagt, mach das, was dir befehlt wurde. Das ist Gottergebung. Der Prophet Moses, ist mit dem Kopf auf den Boden gefallen. Der Prophet Jesus sagt laut Johannes 5, Vers 30, ich kann von mir selber aus nichts tun, aber mein Gericht ist gerecht, weil es mir nicht um meinen Willen geht, sondern um die Willen von dem, der mich gesandt hat. Was heißt das? Er ergibt sich dem Willen von dem, der ihn gesandt hat, vom allmächtigen Gott. Das ist die Essenz. Und das Ergebnis davon ist, wenn man dies tut, dass man was bekommt? Das ewige Paradies. Ganz einfach. Für jeden Menschen, egal ob Baumschulabschluss oder der größte Nobelpreisträger, für jeden Menschen verständlich. Du bist geboren, Allah sagt im Koran, Sura 51, Vers 56, sagt er, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe Menschen und Jinn geschaffen, damit sie mir dienen. Wenn du ihm dienst, du hast zwei Nutzen. Erster Nutzen, glückliches Leben. Glückliches Leben, weil Allah sagt, in Sura 16, Vers 96 oder 97, sagt er, مَنْ عَمِلَ صَالِحٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, dem werden wir ein gutes Leben geben. Dann sagt er, was ist mit denen, die ihm gehorchen? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, der hat einen gewaltigen Gewinn erlangt. Und der gewaltigste Gewinn, den man bekommen kann, ist, dass man in das Paradies hineingeht. Deswegen glauben wir Muslime auch nicht nur an die Propheten, die in der Bibel stehen oder die im Koran stehen, sondern wir glauben, dass der allmächtige Gott zu jedem Volk Gesandte geschickt hat. Was ist der Beweis dafür? In Sura 16, Vers 36 sagt der allmächtige Gott, وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte erweckt, dass sie den Menschen beibringen, diene den einen wahren Gott und vermeide die Anbetung der falschen Götter, der Tarut, die die Grenze überschreiten lassen. Die Grenze vom Iman, vom Glauben zum Kufr. Das heißt, wenn wir Muslime beten, beten wir nur zu Gott. Wir beten nicht zu Mohammed, das ist der Name Mohammed auch falsch, Mohammedaner auch falsch, weil dies würde implizieren, dass wir Mohammed anbeten. Und jemand, der Mohammed anbetet, ist auch im islamischen Sinne ein Kafir. Jemand, der für alle Ewigkeit in die Hölle gehen wird. Ganz klar. So ist die Sache nun mal. Und Allah sagt im Koran, in Sura 67, Vers 2, الَّذِي أَرْسَرَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُثِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ. Der den Gesandten, ja? Nein, er sagt, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Der Leben und Tod erschaffen hat, um euch auf die Probe zu stellen, wer die besten Taten verrichtet. Und zu dieser Probe gehören auch Gebote, Verbote. Das heißt, die Gebote und Verbote, die wir haben, die sind eine Probe. Und wir als Muslime glauben, dass alles, was Gott uns geboten hat, dass es gut für uns ist, dies zu verrichten. Und dass alles, was Gott uns verboten hat, dass es gut für uns ist, sich von diesen Sachen fernzuhalten. Was ist der Beweis dafür? Allah sagt im Koran, in Sura 20, Vers 2, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. Wir haben den Koran nicht zu dir herabgesandt, damit du unglücklich bist. Sondern, warum? Weil das impliziert das Gegenteil. Nicht, dass du unglücklich bist, sondern, dass du glücklich bist. In diesseits und jede. Deswegen sagt man, أَدِّينُ جَعَلِي سَعَدَةِ الْبَشَرِ وَرِنْتِفَاءِ شَرِّ عَنْهُ وَدَرَّ. Die Religion ist für das Glück der Menschen gekommen und um das Schlechte von ihnen abzuwenden und den Schaden. Und alles Schlechte, was für den Menschen schlecht ist, wurde verboten und alles, was den Menschen nutzt, wurde ihm geboten. Ja? Das ist das, was wir glauben. Jetzt gibt es verschiedene Regeln, es gibt verschiedene Verbote im Islam, verschiedene Gebote im Islam und selbstverständlich sieht man bei einigen Verboten, Geboten sofort die Weisheit dahinter. Denn ich habe gerade gesagt, dass die Verbote und Gebote, die wir haben, eine Weisheit haben, dass Gott das verboten hat oder geboten hat aus einer Weisheit. Das heißt, dass diese Sache für uns gut ist, sie zu praktizieren, beziehungsweise uns von dieser Sache fernzuhalten. In diesem Sinne beispielsweise, wenn ich zum Beispiel sage, im Islam ist es verboten, Drogen zu nehmen. Es ist verboten, Drogen zu nehmen. Kullu muskirin haram. Alles, was den Verstand benebelt, ist verboten. Dann würden die Menschen sagen, da würde jeder sagen, ja, das ist offensichtlich, die Weisheit ist offensichtlich, weil das schadet den Menschen. Wir sehen Tausende von Drogenabhängigen auf der ganzen, vielleicht Millionen von Drogenabhängigen auf der ganzen Welt. Wir sehen beispielsweise in den USA, ich habe eine Zeit lang, 1999 war ich in den USA gewesen, und ich war in so einer Gastfamilie gewesen, wo der Mann auch bei der Polizei arbeitet. Ja? In Chicago und in so einem richtigen Southside Chicago. Es fängt schon langsam gut an, heiß dort zu werden. Ja? Und der eine Mann, der hat beispielsweise bei der Polizei gearbeitet. Ja? Der, bei dem ich genau im Haus gewohnt habe, ist erschossen worden nachher vor seiner Tür. Und der andere Mann, also der bei der Polizei gearbeitet hat, der hat mir immer viele Geschichten erzählt. Fast alle Sachen, die dort mit der Kriminalität zu tun haben, immer mit Drogen. Drogengeschäft. Diese ganzen Gangfights dort, was man sicherlich auch aus diesen ganzen Filmen kennt, meistens hat es immer mit Drogen zu tun. Das heißt, jeder, also ich glaube, es wird kaum einen Mensch geben, der sagt, nee, also das ist ganz toll. Drogen führt nur zum Guten. Jetzt wird natürlich der ein oder andere sagen, ja okay, komm, wenn ich mir einmal einen Joint geraucht habe, fühle ich mich gut, bin ich danach gut drauf, beispielsweise, ja. Wird er vielleicht sagen. Er wird er sagen, ja, wenn man nicht übertreibt, dann geht das ja alles noch. Ne? Solange man nicht zu viel nimmt. Das muss sich alles in Maßen halten. Das Problem ist nur, so hat jeder angefangen. In Deutschland gibt es offiziell 3 Millionen Alkoholiker. Wie viele Ehemänner schlachten jährlich ihre Frau im Alkoholrausch? Oder schlagen sie platt, wenn sie gerade im gesoffen haben? Wie viele? Wie viele? Das ist unglaublich. Wie viele Todesursachen, wie viele Unfälle mit Todesursache passieren? 50.000 Menschen sterben jährlich in Deutschland am Alkoholkonsum. 50.000 Menschen. Jetzt gibt es bei den Jugendlichen gibt's das neue Komasaufen. Ja? Man wird immer jecker, ne? Wird immer verrückter. Auf jeden Fall. Jeder wird sagen, natürlich, es wird jemand sagen, ja okay, wenn man einmal ein Glas Rotwein trinkt, ist ja kein Problem. Nur das Problem an der ganzen Sache ist, und das sagt die Regel, die danach kommt, ja, das heißt, etwas, was mehr Schaden bringt als Nutzen, ist im Islam verboten. Weil jeder Mensch, der Alkoholiker geworden ist, und jeder Mann, der im besoffenen Kopf seiner Frau fremdgegangen ist, auch von mir aus andersherum, oder einen Unfall gebaut hat, die haben alle irgendwann mal gesagt, ich trinke nur ein bisschen. Bis ich ein bisschen angeheitert bin, bin ich gut drauf. Da kann ich danach schön reden, bin ich schön locker, die Zunge wird immer lustiger, ne, auf der Tanzfläche. Jeder hat das gesagt. Aber der Schaden ist größer. Und so sagen wir, dass man das bei jeder Regel im Islam sieht. Beispielsweise das Gebet. 5-mal am Tag beten wir. Morgens, mittags, nachmittags, abends und nachts. Der eine wird vielleicht sagen, ja, ist anstrengend hier. Boah, 5-mal am Tag. Warum bete ich nicht einmal am Tag 5-mal? Die Weisheit ist offensichtlich. Die Weisheit ist, dass du dich selber erziehst, einen geregelten Tagesablauf zu haben. Disziplin zu haben. Das hat vielleicht bei einigen Muslimen, hat das vielleicht nicht so funktioniert, dass das die zur Disziplin erzogen hat. Aber es ist einfach so. Es ist einfach so. Jetzt gibt es eventuell Regeln, bei denen wir die Weisheit nicht unbedingt sofort sehen. Wie zum Beispiel das Kopftuch. Ich sage jetzt beispielsweise, das Kopftuch ist eine Pflicht. Wir kommen nachher auf die Beweise dazu. Aber wird der eine oder andere sagen, was ist denn der Sinn dahinter? Können die Männer sich nicht kontrollieren? Mensch! Hm? Wie sieht's aus? Die meisten können sich wahrscheinlich schon kontrollieren. Hoffe ich zumindest. Aber das ist nicht der Punkt. Denn wir sagen, selbst wenn du keine Weisheit siehst, heißt das nicht, dass es keine Weisheit gibt. Beispielsweise, wenn wir mit einem Kind zum Arzt gehen und das soll eine Impfung bekommen und das Kind sieht die Spritze, mein Sohn beispielsweise, der hat letztens eine Impfung bekommen, der hat die Spritze gesehen, wow, der hat auf gar keinen Fall, ja, hat rumgeschrien. So. Heißt das, dass die Spritze keinen Nutzen hat? Warum will der die Spritze nicht? Der sieht nur den Schmerz, etwas Unangenehmes, aber er sieht nicht den Nutzen, die Weisheit, die dahinter steckt. Während wir als Erwachsene weiser sind als das Kind und wissen, diese Spritze hat einen Nutzen und wir werden dazu, das Kind dazu bringen, dass es die Spritze bekommt. Und warum? Weil wir weiser sind. Und der allmächtige Gott ist natürlich unendlich weiser als wir. Das heißt, wenn er uns etwas vorschreibt, dann folgen wir dieser Sache, egal ob wir den Nutzen erkennen oder nicht. Das heißt, der gläubige Muslim, weil ich rede vom Islam im islamischen Kontext, und es geht darum, dass wir die Methode verstehen dahinter, dass wir das Konzept verstehen. Der gläubige Muslim, der fragt nicht, warum ist das verboten, sondern der fragt, wo ist der Beweis, dass das verboten ist? Wo finden wir den Beweis? Entweder im Koran. Zum Beispiel Allah sagt im Koran, Schweinefleisch ist euch verboten. Warum ist das verboten? Und dann sagt der eine, ja, da gibt es die und die Krankheiten und so weiter. Ja, stimmt alles. Dann sagt der andere, ja, das lag bestimmt, früher gab es Kühlschränke. Gab es keine Kühlschränke, heute gibt es Kühlschränke. Koran steht nicht, ja, früher gab es Kühlschrank, heute gibt es keinen Kühlschrank. Adam, als er vom falschen Baum gegessen hat und Allah hat gesagt, dass er nicht von dem Baum essen soll, da hat er auch nicht gesagt, Adam, ja, guck mal, der Apfel hätte in den Kühlschrank reingemusst oder irgendwas. Darum geht's nicht. Sondern es geht um Gehorsamkeit. So jetzt, das heißt, damit wir erstmal das Konzept verstanden haben, das heißt, der Muslim, der fragt, warum, der fragt nicht warum, sondern wo. Wenn etwas verboten ist, dann sagt er, wa'alallahi fattawakkalu in kuntum mu'minin. Auf Gott vertraut, wenn ihr Gläubige seid. So. Jetzt müssen wir fragen, ist es Pflicht im Islam, dass man das Kopftuch trägt? So, und bevor wir hier zu einem Ergebnis kommen, müssen wir erstmal fragen, wann ist im Islam etwas Pflicht? Muss man erstmal fragen, weil ansonsten, wie wollen wir zum Ergebnis kommen? Wir müssen das ja strukturiert aufbauen, damit das auch jeder versteht. So. Wir sagen, im Islam ist etwas Pflicht, wenn es dafür einen Befehl gibt. Weil die Regel ist, Al-Amru yaqtadi al-Wujub. Das heißt, der Befehl macht die Verpflichtung notwendig. So. Ich gebe ein Beispiel dafür. Das ist immer so bei unserem Leben. Im normalen Fall, wenn ein Befehl von jemandem kommt, der auf derselben Ebene ist, dann kann das eventuell Befehlsform sein oder kann als Ermunterung, mach mal gemeinsam. Zum Beispiel, ich bin bei der Arbeit, und mein Arbeitskollege sagt zu mir, komm Jung, das war jetzt Kölsch gewesen, komm mein Freund, arbeite mal, gib mal Gas. Ja, das ist dann, was ist das? Komm, hier, mach mal diese Aufgabe, der gibt mir zum Beispiel ein Blatt, hier, mach mal diese Aufgabe. Das könnte eventuell als Befehl gemeint sein oder als Ermunterung. Wenn aber der Befehl von oben kommt, das heißt vom Chef, der Chef sagt zur Sekretärin, Frau Müller-Meyer-Schmitz, machen Sie bitte bis morgen diese Aufgabe hier. Dann versteht jeder darunter, das ist Pflicht gemeint. Sie soll das machen. Das heißt, wenn ein Befehl kommt, wir gucken jetzt, gibt es einen Befehl dafür im Koran, für das Kopftuch. Und ich habe eben schon gesagt, es gibt dann einige Leute, davon steht nichts im Koran. Wenn man das hört, dann müsst ihr sofort wissen, dass derjenige, der das behauptet, keine Ahnung von Tuten und Blasen hat. Keine Ahnung von der Materie. Warum? Weil im Islam ist nicht nur etwas Pflicht, was im Koran steht, sondern der Islam besteht aus wie vielen Quellen? Aus zwei Primärquellen. Das ist erstmal der Koran und zweitens die Sunna des Propheten Mohammed, alayhi salatu wassalam, Frieden und Segen auf ihn. Was ist die Sunna des Propheten? Die Sunna ist das, was der Prophet gesagt hat. Der Prophet sagt beispielsweise, die Seide ist für die Frauen erlaubt, für die Männer verboten. Gold ist für die Frauen erlaubt, für die Männer verboten. Das heißt, das ist eine Aussage von ihm, die ganz klar zeigt, dass das was ist, verboten. Es sei denn, es gibt einen Beweis, dass dieser Verbot im Sinne von Makruh, das heißt verabscheut ist, aber nicht im Sinne von verboten. Denn wir haben im Islam fünf, das heißt Ahkam Takrifia. Einmal Pflicht. Das, was Pflicht ist, ist, wenn man es tut, wird man belohnt, wenn man es oder kriegt man eine gute Tat. Wenn man es unterlässt, hat man eine Sünde gemacht. Dann gibt es Mustahab, das heißt erwünscht. Wenn man es tut, hat man eine gute Tat gemacht. Wenn man es lässt, hat man keine Sünde gemacht. Dann gibt es Mubah, das heißt erlaubt. Wenn man es tut, kriegt man keine gute Tat. Und wenn man es lässt, kriegt man auch keine schlechte Tat. Dann gibt es Makruh. Wenn man es lässt, hat man eine gute Tat gemacht. Aber wenn man es macht, hat man keine schlechte Tat, das heißt verabscheut. Und dann gibt es Haram. Das heißt, wenn man es macht, hat man eine schlechte Tat gemacht, und wenn man es lässt, hat man eine gute Tat gemacht. Ja? So. Das heißt, wenn der Prophet etwas sagt, tu das nicht, aber beispielsweise es gibt andere Beweise, zum Beispiel, dass es jemand gemacht hat, aber er hat ihn nicht dafür verurteilt, er hat nicht gesagt, hör mal, warum machst du das? Dann zeige das, dass es nicht eine Art von Verbot ist, sondern verabscheut. Okay? Das hätte er es ihm klar machen müssen. Beispielsweise hat der Prophet verboten, im Stehen zu trinken. Er hat aber selber einmal im Stehen getrunken, um zu zeigen, dass dieser Verbot nicht gemeint ist, dass es eine Sünde ist, im Stehen zu trinken, sondern dass es sozusagen besser ist, im Sitzen zu trinken. Okay? Das nur als Beispiel. Jetzt kommt der Punkt. Ja? Jetzt gehen wir in den Koran und schauen mal, was gibt es. Also die Sunna, erstmal nochmal neu, ist erst, was der Prophet gesagt hat. Dann das, was er getan hat. Mit seinen Taten. Vielleicht hat er etwas nicht gesagt, aber auf eine bestimmte Art und Weise getan. Zum Beispiel haben wir viele Berichte, die sagen, dass der Prophet seine Hände gehoben hat beim Gebet. So, auf diese Art und Weise. Ja? Nicht so, sondern so. An dieser Stelle wollte ich sagen, ich hätte mal gerne in der Bibel, vielleicht ist ja jemand hier, die Stelle, wo irgendein Prophet so betet. Aber wir haben die Stelle, wo ein Prophet so betet, das ist der Prophet Jeremia. Ja? Und wir haben die Stellen, wo die Propheten mit ihrem Gesicht auf dem Boden beten. Wie Jesus, Frieden segne auf ihm, Matthäus 26, Vers 39. Und er ging drei Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden. Ja, das nur mal kurz nebenbei. Und dann haben wir etwas, wo der Prophet etwas bestätigt. Zum Beispiel, Ikra. Das heißt jetzt hier dieses Gebet, diese Hände hat er gehoben, hat aber vielleicht nichts dazu gesagt, sondern die Gefährten sagen, der Prophet hat die Hände gehoben. Die nächste Form ist Ikra. Ikra heißt bestätigt sozusagen. Ja? Das heißt beispielsweise, er sieht beispielsweise jemanden, der hat von einer Eidechse gegessen. Und der Prophet saß daneben. Der Prophet hat nicht von der Eidechse gegessen. Aber er hat dem Mann auch nicht gesagt, er darf nicht von der Eidechse essen. Was heißt das? Das heißt, er mag keine Eidechse. Aber wäre es verboten, von einer Eidechse zu essen, weil es gibt es halt, ich meine, ich glaube, in Österreich ist es sehr ungewöhnlich, dass man Eidechsenburger oder so bei McDonald's isst oder sowas. Ja. Aber in einigen Ländern ist es halt so, dass es das gibt. Ja. Und er hat es nicht verboten. Ansonsten hätte ihm sagen müssen, du darfst das nicht essen. Weil das ist seine Pflicht als Prophet, die Menschen vor dem Verbotenen zu warnen. Das dazu. Das heißt, wenn jemand sagen will, dass etwas im Islam, dass das Kopftuch keine Pflicht ist, dann kann er nicht sagen, das steht nicht im Koran. Dann muss er sagen, das steht nicht im Koran und nicht in der Sunna. Weil es gibt zahlreiche Dinge, die verboten sind oder geboten sind im Islam, die nicht im Koran stehen, aber die in der Sunna stehen. Beispielsweise ist eine Pflicht, dass man in jedem Gebet die Al-Fatiha liest. Die Eröffnungssuche des Korans. Steht das im Koran? Steht im Koran, lese in jedem Rakat, in jeder Gebetseinheit die Surat Al-Fatiha. Sozusagen das Vaterunser, damit man das ein bisschen versteht, der Muslime sozusagen. Also das, was die Muslime nutzen. Nee, das steht nicht im Koran. Aber es steht in der Sunna. Der Prophet steht in Hajj und Arafat. Und er sagt, Al-Hajju Arafat, die Hajj ist Arafat. Die Gelehrten sind sich einig. Konsens der Gelehrten, wenn nicht an Arafat steht, am Tag von Arafat, seine Hajj ist ungültig. Seine Pilgerfahrt ist ungültig. Das heißt, hat diese Arafat, das ist ein Ort, einige Kilometer außerhalb von Mekka. Wo steht das im Koran? Nirgendwo. Ah, das ist in der Sunna. Gold ist verboten für die Männer. Seide ist verboten für die Männer, aber Gold ist erlaubt für die Frauen und Seide ist erlaubt für die Frauen. Nicht, dass die Männerrechtler gleich aufstehen und so sagen, oh, im Islam, da werden die Männer aber ungerecht behandelt oder so, weil die Frau darf Seide tragen, die Männer aber nicht oder so. Wir sind zufrieden damit, weil Islam heißt ja sich Gott ergeben. Ne? Das heißt, jetzt können wir nicht nur mit der Goldkette rumlaufen, ne? Und mit der goldenen Rolex. Aber da haben wir sowieso kein Geld für. Aber auf jeden Fall. Das heißt, er muss beweisen, wenn er sagen will, dass das Kopftuch keine Pflicht ist, dass davon nichts im Koran und der Sunna steht. Ansonsten sagen wir eben, du hast keinen Plan, wenn du sagst, das steht nur nicht im Koran. Aber, und das kann er niemals beweisen, weil die Sunna ist voll, rappelvoll. Aber, selbst im Koran finden wir die Beweise dafür ganz eindeutig. Sure 24, Vers 31. Dort steht, وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ, das heißt, sagt den gläubigen Frauen, dass sie ihre Blicke senken sollen. Und vorher werden übrigens die Männer erwähnt, wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Nur nicht, dass gleich die Frauenrechter doch aufstehen und sagen, ja, hier kommen sie vor. Und dann sagt er, يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا. Die sollen ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer was notwendigerweise davon sichtbar ist. Wo ist der Schmuck? Hier, hier, ja. Und jetzt kommen die Leute, die mit dem Propheten waren, die den Koran erklären. Weil der Koran ist nicht nur, dass er herabgesandt wurde und die Menschen wurden ohne Erklärung gelassen, sondern in Sure 16, Vers 44 sagt der Prophet, sagt Allah dem Propheten, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ. Wir haben zu dir die Botschaft herabgesandt, damit du den Menschen klar machst, verdeutlicht, was zu ihnen herabgesandt worden ist. Was zu ihnen herabgesandt worden ist. In Sure 4, Vers 113 macht Gott auch klar, dass diese Sunna, das was der Prophet sagt, eine andere Art von Offenbarung ist. وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Allah hat zu dir das Buch und die Hikmah herabgesandt. Das heißt, zwei Arten von Dingen, die herabgesandt wurden. Und die Hikmah, sagt der Imam Shafi'i, rahimullah, sagt er, ist die Sunna. Hikmah, linguistisch die Weisheit, sprachlich die Weisheit. So jetzt, er soll den Koran erklären. Er erklärt das auch, wie wir beten, wie wir fasten, wie wir die Pilgerfahrt verrichten. So, und die Gefährten sagen jetzt, was mit dem Vers gemeint ist, nämlich, dass mit dem Vers gemeint ist, die sollen ihren Schmuck nicht zeigen. Und da gibt es zwei Meinungen, dass alles verdeckt sein soll, außer die äußere Kleidung. Die anderen sagen, außer was notwendig sichtbar ist, sind die Hände und das Gesicht, weil sie das brauchen beim Kauf. Wenn du mit jemandem redest, du willst draußen kaufen, handeln und so weiter und so fort. So, jetzt. Danach sagt er, وَلْيَدْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Sie sollen ihren Chumur über ihre Jujub, عَلَى جُيُوبِهِنَّ werfen. Was ist das? Ihren Chumur, und hier, das ist die Mehrzahl, Chumur ist die Mehrzahl von Chimar. Wenn jetzt jemand sagt, es gibt keine, das Wort Kopftuch steht nicht im Koran, man soll einfach mal zum arabischen Wörterbuch gehen. Ich habe zum Beispiel Langenscheids Wörterbuch und dann mal bei Chima gucken. Was dort steht? Dort steht, Klammer auf, Gesichts, Klammer zu, Bindestrich, Schleier. Sie sollen den sich über die Kleiderausschnitte schlagen. Und jetzt kommt die Meinungsverschiedenheit, dass die einen sagen, so, dass das Gesicht verdeckt ist, und die anderen sagen, so. Was haben wir gesagt? Der Prophet erklärt den Koran. Jetzt kommt die Sunna, erklärt das. Zur Zeit des Propheten, und das steht in Sahih al-Bukhari, zum selben Vers, steht, dass Aisha radiallahu anha sagt, dass die Frau des Propheten, eine Frau des Propheten sagt, möge sich Allah den Frauen der Muhajirun erbarmen. Als dieser Vers herabgesandt wurde, haben sie von ihren Kleiderröcken Dinge geschnitten und haben sich damit die Ikhtamara bedeckt, wo Ibn Hajar, einer der großen islamischen Gelehrten, Fathul Bari, sagt, Ikhtamara, die haben ihr Gesicht bedeckt. So. Wir kommen, nicht die Frauen jetzt Schock kriegen, wegen Gesicht bedeckt und so weiter. Wir kommen gleich noch auf andere Sachen. Das heißt, es ist eine ganz klare Sache. Ganz klar. Jetzt kommt der nächste Vers. Und zwar in Sure 33, Vers 53. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَلِقُلُوبِهِنَّ. Das heißt, wenn ihr sie nach einem Gegenstand fragt, dann fragt sie hinter einem Hijab. Man soll heute mal einfach in irgendein arabisches Land gehen oder irgendein Araber, von was ist Hijab? Oder ein Muslim. Jeder weiß, was das ist.